Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Ein langes Rugby-Wochenende hatten wir mit vielen Nationalspielern, die wieder zurück waren, unter anderem Antoine Dupont. Und Biarritz kann es mal wieder nicht ohne Drama. Oder vielmehr müsste man sagen, Dax kann nicht ohne Drama, denn sie haben schließlich gewonnen. Über all das und natürlich noch viel mehr reden wir heute natürlich wieder mit Oskar. Schöne Grüße nach Brief.
Schöne Grüße nach Berlin. Marc, was macht der Motorsport?
Der Motorsport ist kurz vorm Winterschlaf, aber kurz vor dem Winterschlaf gibt er nochmal alles. Es wird eine lange Woche. Aber gut, das ist der neue Job und es ist sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Es ist nur viel Zeit weg
von Rugby.
Von Rugby, ja, man möchte ja gerne seine ovalen Formen sehen, aber die meisten Fahrer stehen schon drauf, wenn ihre Reifen rund sind. Was ich vielleicht sogar verstehen kann. Macht es ein bisschen langweiliger, aber ich kann es nachvollziehen. Aber viel Rugby trotzdem geguckt, nach den Möglichkeiten natürlich, aber einiges nachgeholt jetzt am Sonntag noch. Und bei dir, du warst ja wahrscheinlich zumindest bei eurem Heimspiel.
Ja, letzten aufregenden Tage hier in Brief. Natürlich an mir auch nicht spurlos vorbeigegangen. Trainerentlassung, gegen Sox Angoulême verloren. Kommt sicherlich im Laufe des Podcasts nochmal genauer drauf zu sprechen. Da könnt ihr euch freuen, hier die Zuhörenden. Aber ich würde mal einfach mit der Top-Kator starten.
Oder? Ja, denke ich.
Ja, erstes Spiel, Toulouse Perpignan, 43 zu 34 für Toulouse, dem Favorit, gewinnt zu Hause. Perpignan verliert wieder, trotz starkem Kampf. Irgendwie das erwartbare Ergebnis. Und damit Perpignan natürlich immer einen Schritt weiter in Richtung Abstieg, Relegation.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die Konkurrenz, und in dem Fall Oyonnax, als einzige wirkliche Konkurrenz in dieser Saison auch nicht so viel besser aufgetreten ist. Gar nicht, also knappe 50 Kilometer weiter weg. Aber ja, ich meine, das Ergebnis ist ein bisschen verfälscht davon, dass Toulouse in der Halbzeit den Fuß vom Gas genommen haben. Und letzten Endes darf da auch die Rückkehr von sehr namhaften Nationalspielern nicht darüber hinwegtäuschen, dass da noch Luft nach oben ist. Vielleicht eine Nachricht, die beide Vereine noch ein bisschen betrifft, Ex-Usapiste Mervyn Jaminet, der ja seit vorletztem Jahr bei Toulouse unter Vertrag steht, wird wohl für 500.000 Euro in den kommenden Wochen in sein heimisches Toulon wechseln.
Schnäppchen.
Ja, letzten Endes weiß ich, selbst wenn man sagt, okay, Thomas Ramos muss viel für Arnta Mack aushelfen, der ja noch eine Weile fehlen wird, aber selbst damit haben sie zu viele Fullbacks und Toulouse tut sich selbst einen Gefallen, ein Gehalt und ein Fullback loszuwerden, ein bisschen Platz im Kader zu schaffen und
ja, auf jeden Fall, ich meine, die haben ja wirklich alles, was Rang und Namen hat, auf der 15 mit Capuzzo, Ramos, Jaminet, sicherlich auch noch den ein oder anderen jungen Spieler.
Maia auch noch als argentinischen Nationalspieler. Gut, der kann ja alles spielen, aber trotzdem ist ja.
Nee, also das ist auf jeden Fall nicht die Position, wo es ihn jetzt an Profondeur mangelt.
Ja. Von daher denke ich, es ist für Toulouse, es ist sehr verschmerzbar und dann die halbe Million nochmal zurückzukriegen. Ich glaube, damit können sie durchaus leben. Das ist ein guter Deal. Ich meine, jetzt ist es natürlich, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet, man muss natürlich auch sagen, es ist ein halber Kolbi. Ja. Und ich weiß nicht, ob das die offizielle Maßeinheit ist, aber
dafür ist es schon ziemlich günstig.
Ja, denke ich auch, ein Schnapper eigentlich. Übles Wort, ich weiß, aber naja. Wie angesprochen, Oyonnax 50 Kilometer entfernt, eine Autobahnbaustelle weiter. In Castres verloren, 39-11. Ich hoffe, es wurden keine Bäume gefällt. Das eine große wiederkehrende Thema, die Verbindungsautobahn zwischen Toulouse und Castres. und Bäume, in denen irgendwelche Bienenstämme nisten, anscheinend. Ich will hier gar nicht Stellung beziehen. Letzten Endes, es gibt eine gut ausgebaute Landstraße. Und den Rest könnt ihr euch dann selber die Meinung zu Hause bilden. Ne? Aber eine Autobahnbaustelle weiter in jedem Fall. 3911, kein überraschendes Ergebnis, würde ich sagen.
Auch deutlich, irgendwie 40 Punkte dann. Ja. Obinax hat nicht wirklich mitgespielt. Einbahnstraßen, Rugby. Irgendwie ja dann vielleicht auch erwartbar, weil Castria ja dann schon zu Hause eine Macht ist.
Nach einem Spieltag mit 7 Heimsiegen, hatten wir das letzte Woche, ich glaube schon 7 Heimsiege, dieses Mal überraschend viele Auswärtssiege und mit überraschend viele meine ich 2. Der erste davon, das Stade Français Paris, das ich will gar nicht sagen überraschend in Lyon gewonnen hat. Sie haben in jedem Fall in Lyon gewonnen, 36-32.
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.
Ja, das stimmt, wobei ich natürlich schon denke, dass man in Fairness dazu sagen muss, dass sie nur sehr, sehr selten in der gleichen Liga gespielt haben.
Das stimmt auch.
Und ansonsten natürlich der große Aufreger direkt am Anfang, dieser geblockte Clearance-Kick von Baptiste Couillou, der da direkt in der 2. Minute oder so zum Versuch führt. Schwieriger Start.
Gibt Besseres.
Aber ansonsten, vielleicht hast du ja nochmal einen besseren sportlichen Einblick darauf, aber persönlich fand ich es jetzt nicht mega überraschend. Zwei Teams, die sehr gegensätzlich gefühlt sind.
Ja, also Ich finde, am Ende des Tages ging es schon in Ordnung, dass Stade Français gewonnen hat, auswärts wieder mit einer jungen Mannschaft und gerade auch im Sturm dominiert, ne, was da alles von der Bank so kam im Sturm, das hat schon so ein bisschen die Marschrichtung gegeben für dieses Spiel. Viele junge Spieler auch jetzt dabei, mit Sergio Abramaschwili, den 19-jährigen linken Prop, der es auch sofort ins Team der Woche geschafft hat, Versuch gelegt hat, dann noch mit einem 20-jährigen Talonneur von der Bank, Hakler von der Bank, Mamadou Meite, und ich glaube, das ist der neue Weg von Stade Français und der scheint ja zu funktionieren. Ja. Unglaublich Dominanz im Sturm ausgestrahlt, ja. In den Standardsituationen besser als noch auswärts in Bayonne und jetzt Tabellenführer.
Ja, nicht überraschend, nachdem sie letztes Jahr ja auch schon eine ganze Weile an dieser Stelle waren. Mal abwarten, wie lange das hält. Aber am Ende des Tages, glaube ich, jetzt, nachdem sie dann das zweite Spiel mit ihren Trainern tatsächlich absolviert haben, werden sie wahrscheinlich auch nochmal vielleicht einen Ticken besser noch werden, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Montpellier, Entschuldigung.
Ja, nö, mach du weiter.
Montpellier, Clermont, wir waren uns gar nicht uneinig im Vorgespräch. Persönlich bin ich der Meinung, Montpellier hat nicht enttäuscht in diesem Spiel, weil es genau das Ergebnis ist, das man von ihnen erwartet. 17-20 zu Hause gegen Clermont verloren. Ist irgendwo...
Ja, na, auf jeden Fall schade für Montpellier. Ne? Also ich denke, hätten sie auch gewinnen können, haben ja auch so ein bisschen Druck von ihrem Präsidenten bekommen, der auch im Stadion zugegen war. Und wir hatten vorher so ein bisschen die Debatte, kann man denn jetzt von einer Krise in Montpellier sprechen oder ist es im Endeffekt einfach nur das, ja, was man so als erwartbares Ergebnis in den Raum stellen kann. Und ich war schon ein bisschen, so ein bisschen der Auffassung, also für jeden, der Montpellier-Supporter ist, stellt das natürlich schon eine Krise dar. Also wenn man sich die Fakten anguckt, man ist auf dem 13. Platz der Tabelle, aus 6 Spielen hat man nur 1 gewonnen und am Ende des Tages stehen halt nur 6 Punkte da. Und man hat natürlich die klaren Ambitionen, die Saison was zu reißen, vorne mitzuspielen. Aktuell sieht es halt nicht danach aus. Ne? Man steht sogar noch hinter Aurena. Dementsprechend schon kleine Krise, kann man zumindest behaupten. Ja?
Um jetzt vielleicht auch mal eine kleine reißerische Frage in den Raum zu stellen, aber kann Richard Cockerell einfach keine französischen Vereine? Kam aus Leicester, war erfolgreich, kam nach Toulon, kein Erfolg, ging nach Edinburgh, war erfolgreich, kommt nach Montpellier, war nicht erfolgreich. Oder ist aktuell, stand jetzt nicht erfolgreich, man soll den Tag nicht vor dem, oder die Saisonleistung nicht vor dem Finale kritisieren, aber Stand jetzt.
Stand jetzt scheint es danach auszusehen.
Also ist es dann, ist es bei ihm, ich meine, ich habe keine Ahnung, aber ist es dann irgendwo einfach eine Sprachbarriere, die er nicht überwindet, eine kulturelle Barriere, die er nicht überwindet? Oder?
Ja, was ich mir zumindest mal vorstellen könnte, ist natürlich jetzt so ein bisschen in den leeren Raum. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich oder sowas. Aber na klar, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das Rugby in englischsprachigen Ländern einfach viel genauer strukturiert ist. Und man hat im französischen Rugby ja doch eher mehr Spielräume zumindest den Spielern erlässt. Und vielleicht ist seine Spielidee nicht wirklich mit der französischen Spieler in seiner Mannschaft kombinierbar. Könnte ich mir zumindest vorstellen, ist jetzt natürlich nur so eine Hypothese in den Raum geschmissen.
Ja.
Aber aktuell scheint es auf jeden Fall so auszusehen, als hätte er es mit englischsprachigen Teams ein bisschen leichter.
Ja, jetzt zumal, also für mich, eigentlich dachte man ja, Toulon, das ist, passt wie Arsch auf Eimer. Aber gut, jetzt muss man natürlich auch in Fairness sagen, dass er in damals Toulon und jetzt Montpellier jetzt nicht unbedingt Vereine hat, die unbedingt in sehr guten Positionen waren. Von daher vielleicht ein kleines bisschen Fairness-Kredit. Pau Bordeaux.
Und außerdem, die Saison ist ja auch noch jung.
Ja.
Das darf man immer nicht vergessen. Das können wir uns gar nicht genug wiederholen. Am Ende kann alles anders aussehen.
Das stimmt natürlich. Ich meine, es ist die Top 14. Also, ey, wir wissen, 8 Teams von 14 können haben realistische Chancen auf einen Halbfinalplatz. Es ist noch viel offen. Von daher, alle beide Montpellier-Fans dürfen noch Hoffnung haben.
Ja. Sie sollen noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Sie können weiter an alles glauben.
Wobei,
wer auch noch glauben kann, ist Pau Bordeaux, glaube ich.
Ja,
wenn du jetzt noch nichts mehr zu Montpellier... Ja, Pau Bordeaux. Pau gewinnt schon wieder.
Ja,
ja, ist Tabellenzweiter. 5 Siege. Ja. Das hätte wahrscheinlich vor der Saison niemand
Nein.
zu geraten, ja, mit 22 Punkten. Und wenn man die Mannschaft sich angeschaut hat, die der Bordeaux aufs Feld gezaubert hat, mit einem Pinot von der Bank, mit wirklich den internationalen Spielern, die zurückgekommen sind, ich würde schon fast behaupten, das war ihr A-Team.
Ja.
Viel besser geht es wahrscheinlich nicht. Dass Pau dann trotzdem so ein Spiel abliefert, gewinnt mit, um auch noch das Ergebnis hier nachzuliefern, mit 20-11, ja, Pau zu Hause gewonnen. Schon sehr beeindruckend und da bin ich echt gespannt, wie das noch weitergehen wird.
Ich auch, vor allem war ich ja schon jemand, der vor der Saison auch Pau gegenüber durchaus kritisch gegenüberstand. Was heißt, ich stand ihm nicht kritisch gegenüber, das ist vielleicht die falsche Formulierung, aber ich war schon an dem Punkt, dass ich gesagt habe, für Pau ist es eine sehr entscheidende Saison, weil sie haben sich jetzt über Jahre nicht weiterentwickelt und irgendwann muss dieser Durchbruch kommen, weil wenn sie jetzt noch 1-2 Jahre lang nicht den Erfolg haben oder gehabt hätten, wer weiß, wie lange total das ganze Spiel noch mitgespielt hätte. Aber ja, man, es ist schon, das sind jetzt auch die Früchte von einigen Jahren Arbeit.
Ja, einigen Jahren Beständigkeit, den gleichen Trainer zu behalten, an das Projekt zu glauben, junge Spieler langfristig zu binden, zu entwickeln, sicherlich auch Frühspieler schon zu kaufen und zu holen. Das scheint sich ja jetzt zumindest auszuzahlen. Bis jetzt.
Bis jetzt, aber ich glaube, ich meine, sie werden wahrscheinlich, egal wie es läuft, selbst wenn sie bis zum letzten Spieltag alles gewinnen, werden sie weiter das Überraschungsteam bleiben und der Underdog. Aber es wäre allein schon Top 8 Champions Cup das zum ersten Mal, das wäre ja allein schon, das wäre ja eine spektakuläre Saisonleistung irgendwo.
Ja, es wäre unglaublich, weil ich meine, wir haben ja alle, ich auch, Pau wahrscheinlich, jetzt zumindest zu Unrecht dem Abstiegskampf zugeordnet. Ja. Und sie haben jetzt schon 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten Perpignan. Das heißt, man kann schon fast behaupten, die sind sicher nächstes Jahr wieder an der Top 14 anzutreffen. Ja, so 18 Punkte, die verspielt man nicht mal ebenso. Da muss schon was richtig schief gehen. Dementsprechend, auch wenn man jetzt noch einen Gang zurückschaltet, denke ich, sind sie aus diesem Abstiegskampf schon jetzt raus. Ja.
Das ist schon eine spektakuläre Leistung. Ja. La Rochelle Bayonne, apropos spektakuläre Leistung, 18-15, das Ergebnis nicht allzu spektakulär, genauso wie das Spiel, das seinem Topspielstatus nicht unbedingt gerecht geworden ist. Spektakulär die Leistung von Hugo Reus, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht tatsächlich. Aber dass er tatsächlich aus schwieriger Position, aus knapp 40 Metern, kurz vor der Sirene, kurz nach seiner Einwechslung, ohne überhaupt mal einen Ball in der Hand gehabt zu haben, einen Gedränge-Penalty durch die Stangen setzt für den Sieg, das ist nicht ohne für einen 19-Jährigen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich schon gewundert, warum er nicht früher ins Spiel kommt, weil er eigentlich doch ein junger Verbinder ist mit unglaublichen Qualitäten, sehr jung, nächstes Jahr noch berechtigt, den World Cup für die U20 zu spielen. Ist ja der Verbinder der Weltmeistergeneration. Cold-blooded, kommt aufs Feld, knallt das Ding da rein, die drei Punkte, und gewinnt das Spiel für La Rochelle. Und das ist eigentlich auch das Einzige, was man über das Spiel wissen muss, weil abgesehen von diesem Kick ist nicht viel passiert. Es war nass, die Bälle sind in alle Richtungen geflogen, oftmals leider auch nach vorne. Und ein wirkliches Topspiel war es eigentlich nicht. Es war purer Kampf, hätte in beide Richtungen gehen können. Bei diesem schlechten Wetter, und dann entscheidet es ein 19-Jähriger.
Jetzt bin ich natürlich selber Prop und muss an dieser Stelle vielleicht ein kleines bisschen einwerfen aus Ehre der Dickbäuchigen. Vielleicht hat es auch Winnie Antonio entschieden mit seinem Gedränge-Penalty, aber trotzdem, das ist schon ein spektakulärer Kick gewesen. Aber ich glaube, das ist für mich auch so dieses große Takeaway, ja. Die großen Namen waren zurück und es war ein Krampf, aber es war am Ende ein Sieg und halt auch erst der zweite diese Saison.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Befreiung für La Rochelle. Ich war ja am Wochenende selbst in La Rochelle, bin nach meiner roten Karte, ne, am Freitag ist abgelaufen nach dem Spiel der Profis, und dann konnte ich am Sonntag mit der U20 spielen in La Rochelle. Wir haben auch im großen Stadion gespielt und hatte da auch die Chance, ein bisschen mit Robert Mohr zu reden. Und er meinte auch, dass er sehr glücklich ist, dass jetzt endlich der Knoten geplatzt ist, die Internationalen wieder zurück sind. Hatte sogar noch überlegt, aus dem Hotel raus mir das Spiel anzugucken. Habe ich natürlich nicht gemacht. Da meinte der Robert nur, beim nächsten Mal schleichst du dich raus. Hättest du doch vorbeikommen können. Ich glaube, die Anspannung ist jetzt erstmal bei La Rochelle zu Hause gewonnen gegen Bayonne. Und ich denke, da wird sich auch der Tabellenplatz im Laufe der Zeit wieder normalisieren.
Ja, denke ich auch. Also ich hoffe, es drückt die Daumen in jedem Fall. Ich würde es ihnen schon gönnen.
Ja, ich auch.
Man soll ja, wir sind ja objektiv hier, ne? Also mit Ausnahme von Narbonne natürlich. Aber ansonsten sind wir ja objektiv. Aber es ist natürlich schon, La Rochelle ist ein Verein, der schwer nicht zu mögen ist.
Ja, die machen schon viel richtig. Kann man schon so klar quittieren.
Ein Verein, der es manchmal ein bisschen schwieriger hatte, gemocht zu werden, beziehungsweise zwei Vereine, die es immer ein bisschen schwieriger hatten, gemocht zu werden. Toulon Racing, auf den Sonntagabend um 21 Uhr, natürlich keine dankbare Uhrzeit. Entsprechend nicht unbedingt ausverkauftes Stadion. Ich muss mich an dieser Stelle immer an das erinnern, womit sich Murat Bujula damals immer so große Freunde gemacht hat. Warum sie jedes Jahr gegen Toulouse im Velodrom spielen. Ja, wen sollen wir denn nehmen? Racing, da kommen 20 Leute. möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber irgendwie hat sich das, muss ich da Sonntagabend dran denken, weil irgendwo, ja, es stimmt halt leider. 31-26, auch da das Ergebnis vielleicht ein bisschen enger, als es hätte sein müssen. Große Nachricht, vielleicht Debüt Harry Arundel, direkten Versuch, das erste Mal, dass ein Spieler in seinem Debüt in einer französischen Liga einen Hattrick gelegt hat.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man das Spiel irgendwie zusammenfassen würde, dann könnte man sagen, es war praktisch Toulon und dann halt die Arundel-Show. Ja. So, das hat gespielt, ne? Also das Spiel fängt an, Toulon dominiert die Standards, legt dann auch den ersten Versuch durch so ein Pick-and-Go. Danach rutscht Max Spring irgendwie aus, sozusagen an seiner eigenen 5-Meter-Linie. Toulon holt den Ball, spielt eine schnelle Gasse, legt den nächsten Versuch. Ja. Und ja, dann beginnt irgendwann die Arundel-Show, also in der 37. Minute, also kurz vor der Halbzeit, nimmt er den Ball, sprintet in einer unglaublichen Geschwindigkeit da durch, legt den Versuch, ja, dann wurde mal kurz Pause gedrückt, denn dann war Toulon wieder am Drücker, legt in der 40. Minute den Versuch, in der 44. Minute, also vor der Halbzeit legen sie den Versuch, dann nochmal nach der Halbzeit legen sie den Versuch, dann war das Spiel eigentlich schon vorbei, ja, und dann hat sich Arundel gedacht, ja gut, dann muss ja noch was passieren, hat nochmal zwei Versuche gelegt, einmal der 61. und der 68. wieder mit einer unglaublichen Geschwindigkeit da durch, das war schon beeindruckend. Aber wie gesagt, irgendwie hatte man das Gefühl, dass es so der Einzige war an dem Abend, der ja Bock hatte zu spielen und zu zeigen, was er kann. Wie gesagt, du hast das schon gesagt, das Ergebnis lässt da ein bisschen mehr Spannung erahnen, als eigentlich da war.
Am Ende des Tages wichtiger Heimsieg für Toulon, Auswärtsspiel ja immer so eine Sache, aber mit der Leistung kann Racing natürlich nicht zufrieden sein. Und mal schauen, meine Sia Colisi könnte jetzt am Wochenende schon auf dem Platz stehen, bleibt abzuwarten, aber irgendein Ruck muss da durchs Team gehen, glaube ich, nach so einem Spiel. Mal schauen, was draus wird.
Ja, mal schauen, was draus wird. Und also, wie gesagt, ich denke, Racing jetzt vielleicht auch nicht mit dem besten Saisonstart der Geschichte, aber steht immerhin auf dem dritten Platz, ja. Haben 19 Punkte, vier Siege aus 6 Spielen. Es gibt schlechtere Saisonstarts und dementsprechend sicherlich hätten sie das Spiel auch gewinnen können, aber alles gut in Racing.
Apropos Racing, ein Verein, der regelmäßig seine Spiele außerhalb des eigenen Stadions abhält, unter anderem vor ein paar Jahren auch in Vannes, mit denen sie damals eine kurzlebige Kooperation eingegangen sind. Und Vannes, Tabellenführer der Pro Ligue 2, hat 10-15 in Colomiers verloren. Eine rare Niederlage, ein Ende der Siegesserie, 6 Siege in Folge waren es jetzt, glaube ich.
Mich hat es überrascht, ne? Also mich hat weniger überrascht, dass Vannes verloren hat, mich hat eher die Formstärke Colomiers überrascht. Ich habe letzte Woche gegen Montauban so unglaublich hoch auswärts gewonnen, ich glaube 40 Punkte, jetzt gegen Vannes den Tabellenführer. Ich weiß nicht, was da passiert ist in Colomiers, der Saisonstart sah ja nicht so rosig aus, aber haben sich zusammengesetzt und gesagt, so, jetzt drehen wir mal richtig Feuer an die Bude und haben sie gemacht, spielen extrem gutes Rugby und schlagen den Tabellen führen.
Ja, also das fand ich auch, vor allem, dass die Punkte letzten Endes über den Sturm kamen, weil Colomiers ist ja dann schon ein Team, das eher für seine in Fairness sehr, sehr gute Hintermannschaft bekannt ist. Aber es war schon sehr solide. Beide Mannschaften mit Pick-and-Go-Versuchen, was ich auch lange nicht gesehen habe. Also mit Pick-and-Go von einem Penalty aus. Also schnell angespielt und danach zwei Phasen mit dem Stürmerpaket rüber. War spektakulär. Also.
Ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
Spektakulär ist vielleicht ein großes Wort, aber beeindruckend.
Ja, beeindruckend. Was jetzt nicht so beeindruckend war, Montemosseau gegen Montauban.
Ja.
30-13 für Montemosson. Montauban, verliert auswärts. Nach letzter Woche, wir haben es gerade angesprochen, auch nicht in einer wirklich überzeugenden Leistung. Die nächste Niederlage. Ja. Wie schätzt du das ein, Marc?
Ich denke, ich finde es schwierig. Auf der einen Seite ist Montemosson kein schlechtes Team und gerade zu Hause denke ich schon, dass man ihnen den Sieg da schon geben muss, oder dass es da schwer ist zu gewinnen, in jedem Fall Montauban. Auf der anderen Seite, nach dem fantastischen Saisonstart, den sie hatten, jetzt dann wieder ein kleines bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig, weil es irgendwo am Ende des Tages, alle reden über Kampfgeist und wir hatten nicht die richtige Einstellung und bla. Und am Ende des Tages, denke ich dann immer, ja, Es hilft mir jetzt nicht weiter. War Montauban nicht richtig bei der Sache? Vielleicht. Montemosson sind aber auch einfach ein verdammt gutes Heimteam. Und das, was sie gut machen, nämlich viele Pässe spielen, weiten Rugby. Man kann jetzt den Kunstrasen berechtigt oder man kann Kunstrasen berechtigterweise kritisch gegenüberstehen. Aber es hat ihr Spiel jetzt an solchen Wochenenden mit viel Regen und Wind, kommt ihnen das schon so ein kleines bisschen zugute.
Ja, sicherlich. Ich meine, das ist halt dieser ihr Spielstil in einer gewissen Art und Weise. So diese unglaubliche Härte, der unglaubliche Wille, gepaart auch mit so einem Spielern, die eben auch dann die nötige Explosivität haben. Veressa, mit dem ich auch zusammen in Paris gespielt habe, den Nachnamen, den kann ich immer noch nicht aussprechen, obwohl wir fast 2 Jahre zusammen gespielt haben. Deswegen versuche ich auch gar nicht. Der dann in der dritten Reihe richtig Alarm macht. Und dann haben sie halt den einen oder anderen Islander, die dann halt diese Härte kombiniert mit einer unglaublichen Athletisch dann halt mitbringen. Und das tut nicht nur richtig weh, sondern es ist auch richtig schnell und unglaublich schwer zu verteidigen. Ja. Und auf so einem Kunstrasen ist halt nochmal mal 2, mal richtig ordentlich geboostet. deswegen, ich denke, ist so ein Ergebnis auch irgendwie erklärbar, hinnehmbar. Und ich glaube jetzt für den neutralen Zuschauer jetzt keine wirkliche große Überraschung
gewesen. Nee. Und Montauban wird sich sicherlich mehr um die Heimniederlage gegen Colomiers Gedanken machen als die Auswärtsniederlage im Mont-de-Marsan.
Wer sich allerdings um eine Heimniederlage, also wer sich auch um eine Heimniederlage Gedanken machen muss, ist Biarritz, die mit 21-22 gegen Dax verlieren, dem wohl spannendsten Spiel dieses Wochenendes in der Brühe, wenn man das so behaupten darf. Aber nicht nur auf dem Feld war es spannend, sondern auch auf den Tribünen, um genauer zu sein, um die Ticketquote, da ging es nämlich richtig ab. Marc, klär uns auf.
Die Sache lässt sich nicht hundertprozentig aufklären. Die Sache ist aber die, dass DAX am Nachmittag vor dem Spiel haben sie eine Pressemitteilung unterschrieben vom Präsidenten herausgegeben und gesagt, also auf Social Media und als Pressemitteilung, wir sind sehr, sehr unglücklich, dass Biarritz ein so ungastlicher Austragungsort ist, die uns, der sich nicht an die Charta der Ligue Nationale de Rugby hält und uns nicht ausreichend oder unseren Gästefans nicht die benötigte Anzahl an Tribünenplätzen zur Verfügung stellt. Denn es steht dem Verein, sie haben die genaue Auflistung, hätte ich natürlich dazu schreiben können, spielt aber letzten Endes nicht die große Rolle. Knapp 100 Tickets und davon müssen 80 auf der Tribüne sein. Jetzt war es aber so, das war die Aussage, wir sind sehr enttäuscht und wir sind sehr frustriert und das ist eine Schande für unsere Fans, dass die heute im Regen stehen, denn das, was passiert ist, nämlich dass Biarritz geantwortet haben, wir haben euch sogar 150 Tickets zur Verfügung gestellt, ja gut, davon halt 140 unüberdachte Stehplätze, aber du bist doch nur beleidigt, dass du nicht auf der Ehrentribüne sitzen darfst, neben mir, dem tollen Präsidenten Aldiger. Höchstwahrscheinlich wird's das gewesen sein. Im Nachhinein haben sich einige der DAX-Spieler geäußert und gesagt, also wir haben nicht mit dem Präsidenten geredet, aber dass man unsere teilweise über 60-jährigen Fans hier so im Regen stehen lässt, das ist ja, das können wir nicht akzeptieren.
Ich habe mir in dem Kontext 2 Fragen gestellt. Erstens, Biarritz ist jetzt nicht dafür bekannt, dass das Stadion immer restlos ausverkauft ist. Wieso gibt es da überhaupt einen Gästekartenkontingent? Also wenn ich jetzt unbedingt auf der Tribüne sitzen möchte, gibt es sicherlich zu erschwinglichen Preisen, würde ich mal behaupten, ohne es ist genauer verifiziert zu haben, irgendwo Plätze noch in Biarritz zu haben, und auf der zweiten Seite hat ja auch Biarritz ein Interesse daran, das Stadion irgendwie voll zu bekommen. Und da, also dass man dann nur so wenig Karten gibt und dann auch noch so schlechte Plätze, anscheinend ist ja, also das erschließt mir beides nicht. Ja? Also von beiden Seiten irgendwie hätte ich mir da mehr, wie soll man das sagen, mehr lösungsorientiertes Denken gewünscht. Ja? Also wenn ich unbedingt auf einer Tribüne sitzen möchte und dann kaufe ich mir da halt ein Ticket für, dann hockt da der ein oder andere Biarritz neben mir, aber das tut ja dem Rugby-Spirit nichts ab. Ja, das gerade bei so einem spannenden Spiel, Ja, da hat es sicherlich die ein oder andere witzige Begegnung gegeben, was Emotionen da angeht. Und naja, nach dem Skandal der National und der Übertragung, den Übertragungsrechten jetzt schon der zweite. Ja. Der zweite Skandal außerhalb des Platzes, den wir diesen Podcast begleiten.
Der Vollständigkeit halber, offiziell waren 3000 Fans im Stadion. Das ist ungefähr ein Viertel der Stadionkapazität. Ich glaube, es geht auch mehr ums Prinzip. Ich glaube, letzten Endes, wenn du DAX-Fan bist, hättest du wahrscheinlich einfach auf eine Tribüne gehen können. Ich glaube nicht, dass das jemand kontrolliert hat. Aber ich verstehe das Prinzip. Ich verstehe es aber aus Perspektive von Biarritz nicht, warum du nicht sagst, weil sie wollen ja die Tickets trotzdem verkaufen. Und warum sie nicht dann stattdessen die Tribünenplätze verkaufen, das hat sich mir nicht ganz erschlossen.
Geschlossen wegen Reichtum. Mir geht's zu gut.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tatsächlich ist jetzt mein Hot Take, wenn sich wahrscheinlich nicht bis Januar, Februar ein Käufer gefunden hat, dann ist der Verein insolvent. Mal wieder. Wäre meine...
Merken wir uns und dann schauen wir mal.
Wäre meine Vermutung, aber gut. Willst du gleich zum Hot Topic kommen oder wollen wir das ans Ende der Prodidö schieben?
Was ist denn jetzt besser? Na gut, dann machen wir das zum Ende. Dann haben wir jetzt schon den Spannungsbogen, ja? Haben wir jetzt hier schon angespannt ein bisschen. Ne? Da können sich dann hier die Zuhörer, die hohe Zuhörerinnen darauf freuen, dass er am Ende auf mein persönliches, nicht Highlight, eher Lowlight der Projekte eingehen.
Dann machen wir stattdessen weiter mit einem sehr spannenden Unentschieden. Achso, kurzer Nachtrag. Maxim Oldmann und Erik Marx haben für ihre Vereine nicht gespielt. Chris Hilsenbeck kam allerdings für Biarritz von der Bank. Warum ich darauf komme, Joris Nostadt kam ebenfalls von der Bank, nämlich für Provence Rugby. 19-19 gegen Aurillac. Ein seltenes Spiel, das Aurillac auswärts nicht verloren hat.
Ja, also hat mich auch überrascht. Wobei ich mir jetzt irgendwie auch denke, warum hat mich das überrascht? Wir haben ja auch gegen Aurillac verloren. Und wir haben jetzt nicht nur verloren, weil wir auf einmal alle so schlechte Rugby-Spieler geworden sind, bei uns im Brief, sondern weil Aurillac auch einfach gutes Rugby spielt. Ja. Vor allen Dingen, wie ist das Wetter? Also ja. Herbst, Ende, Anfang Winter. Vor allen Dingen hier in Frankreich, es regnet in einem durch, es ist matschig ohne Ende. Die Bälle, wie gesagt, fallen links und rechts runter, die sind schwer zu greifen. Und gerade in diesen Konditionen ist Aurillac einfach unglaublich stark, mit einem unglaublich starken Zehner, mit einer unglaublich guten Taktik. Ja, es wird extremst gut verteidigt und dann bei Turnovers dann zack, ganz schnell Ball in die gegnerische Hälfte gekickt. Das heißt, du kommst als Gegner überhaupt nicht aus deiner Hälfte raus, bist die ganze Zeit da gefangen, bist darauf angewiesen, das Kickspiel zu gewinnen.
Ja.
Und wenn du es nicht gewinnst, dann kommst du auch nicht vorwärts, weil Aurillac eben extrem gut verteidigt, super organisiert ist, tief und hart tackelt. Deswegen würde ich vielleicht gar nicht sagen, dass es so eine große Überraschung war, sondern einfach ein Spiel, was Aurillac liegt, was wir mögen und was wir ja auch wissen zu dominieren.
Es war am Ende ja dann noch sehr spannend. Provence, die irgendwie 5 Minuten vor Ende den Versuch gelegt haben, um auf diese 19 Punkte zu kommen, und Aurillac, die dann 2 Minuten vor Ende dann den Ausgleich gekickt haben. Aber ja, es ist... Es ist Aurillac-Wetter, das stimmt. Ja. Ich hätte trotzdem gehofft, dass ein nominelles Top-Team wie Provence Rugby damit mit dem Druck besser umgehen kann, den Aurillac macht.
Auf jeden Fall. Ich kann es verstehen, dass man natürlich den Anspruch hat, oder was heißt den Anspruch als Fan, aber dass man diese Erwartungshaltung hat, dass ein Team, was ganz klare Top-14-Ambitionen hat, eben vor allen Dingen zu Hause mit sowas umgehen muss.
Ja.
Ne? Aber es ist halt dann doch immer einfacher, so eine Erwartungshaltung zu äußern, als es dann auch umzusetzen.
Ja.
Ne? Und gerade wenn man dann solche Gegenspiele hat, also wie gesagt, ich würde schon fast klar sagen, dass das Ergebnis klar geht am Ende des Tages. Und dass es dann auch nicht unverdient ist, dass Aurillac mit ein paar Punkten im Gepäck zurückfahren darf.
Ja.
Die Heimreise antreten darf.
Defensivbonus gab es zumindest für Béziers in Agen. 29-24 ist das Spiel ausgegangen. Valence hat 19-35 in Grenoble verloren. Tim Menzel hat auf der 9 gestartet. Beides für mich eigentlich nicht wirklich Resultate, über die man so groß reden muss. Also vielleicht kann man darüber reden, dass Valence Rugby einen neuen Fanclub hat, der diese Auswärtsfahrt als erstes Spiel genutzt hat. Aber das ist vielleicht auch eher eine Randnotiz als alles andere.
Ja, sicherlich. Nevers-Rouen?
Das spannendere Spiel, wobei ich auch da vielleicht mit einer Randnotiz anfangen möchte, einfach weil ich es bis jetzt noch nicht gesehen habe, mit dem großen blauen Schnauzbart, dem Movember-Schnauzer auf dem Spielfeld drauf. Und das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Team im Movember das macht, was sie zum Oktober rausmachen, nämlich ein rosa Stutzen spielen, in dem Fall Nevers mit hellblauen Stutzen gespielt. Fand ich spannend, habe ich noch nie gesehen. Aber ansonsten...
Ich auch nicht.
Ich finde es aber schön, muss ich sagen. Hat was. Gut, jetzt passt blau oder hat das hellblau natürlich zum dunkelblau und gelb der üblichen Trikots gut gepasst. Aber das Thema machen wir vielleicht nicht nochmal auf. Aber am Ende des Tages ein überraschend knappes Spiel.
Ja, ich meine, wir haben es schon mal angesprochen. Ich bleibe dabei. Rouen kämpft ums Überleben. Ja. Ne, also jetzt schon mit 7 Punkten hinter Grenoble, die ja die Saison mit Punktabzug sozusagen gestartet sind. Das heißt, die hätten eigentlich jetzt schon mehr haben müssen. Ja. Wie viel waren das nochmal? Ich glaube, 5 Punkte oder so. Oder 6 Punkte, ja. Das heißt, Rouen, wie gesagt, die sind jetzt in diesem Überlebensmodus und das merkt man ihnen halt auch an in jedem Spiel. Ist wirklich Kampf bis zur letzten Minute und sie verlieren ja auch immer nur knapp und gegen auch absolute Top-Teams. Ja. Ne? Also wird immer nur knapp verloren, dass mir schon das irgendwie ein bisschen leid tut und ich auch fast behaupten würde, irgendwann muss der Knoten ja mal platzen und da muss da mal ein oder andere Sieg kommen, weil sie wirklich alles reinwerfen.
Ja.
Aber es reicht dann halt immer nicht. So dieses letzte Quäntchen, kommt dann halt auch nicht durch und dann vor allem auch noch in der Wehr zu gewinnen, ist jetzt auch nicht super leicht. Immerhin einen defensiven Bonuspunkt mitgenommen. Aber um die Klasse zu halten, muss man da mehr holen, die nächsten Spieltage.
Ja, das denke ich in jedem Fall. Apropos gegen Top-Teams verlieren. Brief gegen Soyons-Angoulême. Du hast es letzte Woche so ein kleines bisschen vorausgesagt. Sehr solide Defensive, sehr disziplinierte Defensive, die euch am Ende mit 16-10, man möchte fast sagen, klein gekriegt hat?
Ja, ist natürlich immer super frustrierend, so Spiele zu sehen, nicht selbst eingreifen zu können, dem nicht irgendwie Herr werden zu können. Ob ich es auch ohne rote Karte gespielt hätte, sei mal dahingestellt. Aber das war halt natürlich ein super frustrierendes Spiel, eine super frustrierende Woche, glaube ich, für uns alle. Weil das einfach, muss man ja mal so klar sagen, das war einfach gar nichts.
Ja.
Ne, so, ja, wir wussten, was auf uns zukommt. Ich habe es ja letzte Woche schon angedeutet, was Angoulême halt hat. Und wir haben darauf keine Antwort gefunden. Das muss man einfach so ganz klar sagen und uns einfach auch viel selber verbaut. Ich weiß nicht, wie oft wir in der gegnerischen 22 waren und ohne Punkte wieder rausgegangen sind, weil wir den Lift verpasst haben, weil wir nicht den letzten Pass gespielt haben, weil wir Fehler gemacht haben, die uns hätten nicht passieren sollen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Auf dem Niveau kannst du die Fehler nicht machen. Ja. Auch wenn du in Anführungszeichen nur gegen Soyons-Angoulême spielst. Aber wie gesagt, die haben 40 Punkte gegen Nevers gelegt. Das ist eine Mannschaft, die auch richtig gut Rugby spielen kann. Wir haben nicht die richtigen Antworten darauf gefunden. Und leider halt verloren. Ne? Unglaublich frustrierend auch. Und noch zu Hause. Das ist also macht's nochmal schlimmer.
Bezeichnend fand ich eigentlich schon diese letzte Aktion, wo der oder mit der Gasse ganz kurz vor Ende wahrscheinlich nach dem Penalty, wenn ich es richtig im Kopf habe, zur Gasse gekickt und dann wahrscheinlich der mit dem Versuch, mit dem Maul dann irgendwie dann nochmal näher ranzukommen oder in Führung zu gehen.
Ja, ich meine, wir hätten das Spiel gewonnen, wenn wir den Versuch gelegt hätten. Ne? Also auch während der Woche und auch im gesamten Spiel über konnte man das sehen. Wir wollten immer in der Mitte springen, weil sie hatten vorne einen Block, der extrem hochgegangen ist und dann einfach immer drüber lobben. Die Bälle im Anführungszeichen ganz einfach holen und halt einen guten Frost und von uns auch einen guten Lift, weil es war Angoulême halt immer ähnlich verteidigt hat, gut und solide, aber es war jetzt keine Gassenverteidigung, die man hätte nicht knacken können. Und wir haben es ja auch das ganze Spiel über geknackt. Nur in diesem Moment sind wir eben nicht in der Mitte gesprungen, sondern sind hinten gesprungen. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das erklären soll, wenn man so verschiedene Optionen.
Ja.
Und der Block in der Mitte ist halt dann hochgegangen, indem der Prop sozusagen den hinteren Sprungblock umlaufen ist, um dann halt den Block in der Mitte zu liften. Und er hat eben diese Bewegung angesetzt. Wir wollten aber hinten liften, das heißt, der hintere Springer hatte keinen Backlifter mehr, dementsprechend ist der ins Nichts gesprungen, der Ball wurde ins Nichts geworfen und wir verlieren das Spiel.
Ja.
Ne, und natürlich jetzt hat man, ne, das muss man nicht drum rumreden, die offizielle Kommunikation des Vereins ist ja auch schon draußen. Wir haben kein Director of Rugby mehr, Patrice Collard, so nach dem Spiel gefeuert am Montag. Und dann muss man sich natürlich auch, glaube ich, selbstkritisch als Spieler die Frage stellen, ist es die Schuld des Trainers oder ist es vielleicht einfach auch wir, die simple Dinge in Anführungszeichen eben nicht in der Lage sind, durchzuziehen?
Gut, das ist eine Frage, die ich natürlich nicht beantworten kann. Ja. Ich fand es jetzt schon persönlich ein bisschen schwierig zu sagen, also ich meine, die Entlassung hat sich ja seit einer Weile angekündigt, eigentlich schon mit diesem ersten Ultimatum, was der Verein gestellt hat, weil von da an, wenn du sagst, du musst die nächsten drei Spiele gewinnen oder du bist entlassen, selbst wenn er diese drei Spiele dann gewinnt, ist dieses Ultimatum ja irgendwie immer noch im Raum. Von daher war die Entlassung, glaube ich, mehr eine Frage der Zeit und das war dann jetzt gut, war jetzt der Zeitpunkt, kann man drüber streiten oder nicht, aber dass die Entlassung kommen würde, war ja relativ klar. Aber ich weiß nicht, ist irgendwo das, was mich ein bisschen frustriert bei Brief, ist aktuell so ein bisschen die Ungeduld, genauso wie letztes Jahr, wenn man, vor allem, weil es eigentlich so Brief untypisch ist, so hektisch zu agieren.
Ja, also das ist natürlich so eine Sache, die ich jetzt schlecht einschätzen kann. Ich bin ja erst in Brief seit ungefähr eineinhalb Jahren jetzt, 18, ja doch. Eineinhalb Jahren ungefähr. Und klar, das, was bringt Trainerwechsel? Das ist natürlich immer so eine Frage, die man sich im Fußball viel stellt. Sicherlich bringt es eine Dynamik, dass halt der Konkurrenzkampf ist wieder neu entfacht, man muss sich neu beweisen. Aber die Spieler bleiben ja die gleichen. Ne? Du kannst ja nicht den ganzen Kader austauschen, sondern du kannst die Spielidee verändern, was wir sicherlich auch machen werden müssen, um erfolgreich zu sein. Aber die Problematiken, die wir haben, auch im Kader, was GIF angeht, etc. und Non-GIF-Spieler und die werden ja bleiben und dafür muss man ja Lösungen finden. Ob die jetzt ein anderer Trainer besser findet, das weiß ich nicht und es ist halt schwer auch vorauszusehen.
Ne? Ja.
Ich glaube, für uns ist einfach wichtig, dass wir uns als Team sagen, wir müssen da halt zusammen durch und uns nicht gegenseitig irgendwie beschuldigen, sondern zusammenbleiben und von nun an muss einfach nur das Team zählen und muss seine persönlichen Ambitionen da zurückstecken. Denn obwohl ich nicht gespielt habe, merkt man natürlich schon, ne? Man wird ausgepfiffen ohne Ende. Es war so, das habe ich noch nie erlebt. Wenn sich 7000 Leute auspfeifen, das will man nicht so oft erleben.
Nee.
Man macht ja nach dem Spiel immer so eine Tour Honneur. Und das sind so Dinge, da denkt man sich auch, ey, scheiße, das kann dir nicht nochmal passieren. Ja. Das hast du jetzt einmal erlebt. Und dann muss jetzt alles dir Mögliche in Bewegung setzen, dass das nicht nochmal passiert.
Ich drücke in jedem Fall die Daumen. Ich bin ja nicht pessimistisch. Ich fand den Zeitpunkt nur sehr früh. Aber ja, ist natürlich, ich hab's ja gegen DAX schon erlebt, wie die Stimmung war. Das war ja trotz Sieg relativ ähnlich. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem ähnlich. Mal schauen.
Ich meine, ich kann das auch irgendwie verstehen, ne? Also verstehe mich da nicht falsch. Gerade in diesen kleinen französischen Städten, ja. Brief ist Rugby und Rugby ist Brief. Wenn es diesen Verein ja nicht, diese Menschen, die lieben den Verein, das ist unglaublich. Und dass man da natürlich auch irgendwie so eine gewisse Wut entwickelt, wenn man das Gefühl hat, dass sich Spieler, Funktionäre nicht reinhängen, ja. Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir mit den Fans das gemeinsam irgendwie wieder hinbekommen, dass man da nicht gegeneinander arbeitet, ja. Sondern wirklich als Verein zusammenwächst. Und man kann es nicht anders sagen, wir spielen unter unseren Ambitionen, die wir uns gesetzt haben. Wir spielen einfach nicht das Rugby, was wir spielen müssen, um auf dem Niveau bestehen zu können. Und wir müssen schnellstmöglich uns überlegen, wie wir da gemeinsam als Stadtteam da wieder rauskommen. Denn ich glaube, so eine Saison habe ich letztes Jahr schon hinter mir gehabt, wo man nur verliert. Ja. Und ich will es nicht nochmal machen. Also wie gesagt, das muss nicht sein. Ja.
Zumal es ja eigentlich auch nicht sein müsste. Aber gut, das ist ja immer so eine Sache. Aber die Daumen sind in jedem Fall gedrückt, dass es besser wird. Wir machen vielleicht mal, ist vielleicht ein harter Schnitt. Aber ich glaube, wir machen
harter Cut
zur National.
National.
Bourg-en-Bresse, Narbonne, viele harte Schnitte gab es auch im Livestream, aber ich glaube, das war Lag. Es war teilweise sehr, sehr schwierig. Die erste Halbzeit so ein bisschen Narbonne-typisch, sehr undiszipliniert, direkt früh viele Penalty-Kicks weggegeben. Bourg-en-Bresse, die das Spiel sehr kontrollieren konnten, weil Narbonne keinen Ball behalten hat. Am Ende dann ein vielleicht etwas schmeichliger 17-16 für Narbonne, die auswärts gewonnen haben. Ja, ist am Ende des Tages irgendwo ja gerechtfertigt, weil sie haben zwei sehr gute Versuche gelegt und ihre Disziplin in der zweiten Halbzeit in den Griff bekommen. Aber es war nicht unbedingt das spektakulärste Rugby-Spiel, das man hätte gucken können dieses Wochenende. Spektakel gab es dafür in Carcassonne. 57-5.
Einbahnstraßen-Rugby. Ja.
Gegen Vienne aber auch nicht anders erwartet, in Fairness.
Nein, also ich glaube, wenn jetzt Vienne auswärts in Carcassonne gewonnen hätte, wäre das also an einer Überraschung nicht zu überbieten. Ich glaube, hat keiner drauf gesetzt. Ich glaube, ja, das Spiel, wie soll man das zusammenfassen? Also das ging in eine Richtung und da wurde eine Richtung Versuche gelegt und von der anderen Seite kam eigentlich gar nichts.
Ja.
Und es war eigentlich das, was alle erwartet haben, würde ich fast behaupten.
Ja, wobei ich glaube schon, dass man sagen muss, dass es mit das schlechteste Spiel war, was wir in dieser Saison hatte. Zumindest, sie haben schon öfters mal hoch verloren, aber da haben sie zumindest ein paar mehr eigene Punkte gelegt. Von daher, ja, aber ansonsten ja, eigentlich wie erwartet. Chambéry Albi 13-10, vielleicht ein bisschen enger als erwartet. Aber am Ende des Tages für meine Begriffe wie erwartet.
No.
Ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich schon irgendwo immer so ein Spiel, wo man sagt, Albi könnte auswärts mehr reißen. Aber Chambéry, seit sie in ihrem neuen Stadion sind, ist das schon sehr solide, was sie da anstellen. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du vor 600 Fans spielst oder eben 3600.
Ja, also ich habe mir gerade auch mal die Tabelle angeguckt. Mache ich nicht zu häufig bei National, muss ich behaupten. Und musste feststellen, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, aber diese Liga ist ja extremst spannend. Ja. Also Albi mit 31 Punkten auf dem 4. Platz, Chambéry auf dem 7. mit 27. Chambéry besiegt Albi. Und auch generell Narbonne-Tabellenführer mit 34 Punkten, danach Carcassonne mit 33 und danach geht das im Endeffekt so weiter. Nice 32, Albi 31, Périgueux 30 und dann gibt es einen kleinen Cut, Blagnac mit 28 Punkten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Von National kann man, glaube ich, dieses Jahr alles erwarten. Und auch von den Spielen.
Also das ist, also
außer Vienne mal ausgeklammert.
Ne? Ja, aber es ist schon, also ich möchte schon nochmal mein Bein für... mein Bein, nicht meine Hand, sagt man, glaube ich, für die Liga ins Feuer halten, weil es ist schon eine extrem spannende Liga, sehr viel professioneller, als die Leute ihr zugestehen und aktuell alles, naja, nicht alles, aber sehr, sehr viel kostenlos auf YouTube schaubar. Also wenn ihr Bock habt, französischen Rugby zu gucken, ist das aktuell eure Liga. Ne? Und da sind wir noch nicht mal bei allem angekommen, weil es gibt ja noch einige andere Teams, die das Feld nochmal von hinten aufrollen könnten. Bourgoin zum Beispiel. 26-23 gegen Massy gewonnen. Endlich mal einen Sieg, Sieg nach Hause gebracht. Sind ja auch sehr, sehr knapp gescheitert, auch zu Hause. Aber die haben noch viel Luft nach oben. Suresnes haben gegen, etwas überraschend für meine Begriffe, gegen Périgueux gewonnen, nachdem sie die Woche davor gegen Albi gewonnen haben zu Hause. Auch die können mit etwas Glück nochmal nach oben vorrücken. Gut.
Um mal wieder die Tabelle sprechen zu lassen, ja. Der 7., der 8. und der 9. punktgleich bei 27 Punkten.
Ja.
Das heißt, das ist alles, also wirklich alles noch drin. Was mich wundert, dass sich niemand die Übertragungsrechte für die National gesichert hat.
Bei dieser Spannung im Feld. Ja, es war auch wirklich etwas komisch. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Es gab eine Woche vor dem ersten Spieltag gab es eine Sitzung aller Präsidenten und herauskam, ja, wir haben keinen Übertragungspartner. Mittlerweile überträgt RugbyZone wieder einige Spiele, also zum Beispiel das Spiel Burger und Bresner Bonner haben sie auch übertragen, wobei das auch trotzdem kostenlos auf YouTube war. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, woran das liegt. Ich denke schon, dass es, also vor allem für mich ist so ein bisschen der Punkt, dass ich sage, wenn du schon, wie es an diesem Wochenende der Fall war, 4 Spiele von 7 auf den Freitagabend legst, oder 3 Spiele waren es, glaube ich, nur, aber trotzdem, dann kannst, das lohnt sich ja nur, wenn du es auch im Fernsehen zeigst.
Ja, vor allen Dingen, du konkurrierst ja in einer gewissen Art und Weise mit der Pro Deux,
ja.
Wenn du dir die Sendeplätze anguckst oder die Spielansitzungen.
Ja.
Und wenn man sich das dann vielleicht nicht live anguckt, dann vielleicht aber im Real Life,
also ja.
Nicht im Real Life, sondern im Re-Live, so. und dass es dann jemanden gibt, der das macht, finde ich schade, weil ich glaube, das Interesse wäre da.
Ja.
Für uns Deutschrock-Fans natürlich umso besser, dass man es überall kostenfrei auf YouTube streamen kann. Aber gut, schade, dass es nicht vermarktbar ist anscheinend in Frankreich.
Ja, ich kann es halt überhaupt nicht sagen, weil L'Équipe müsste eigentlich, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie, was sie früher auch gemacht haben, früher haben sie auch schon mal ein Spiel die Woche von der Federale übertragen, von daher glaube ich, wäre das schon eine Option. Aber ich verstehe es auch nicht wirklich. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass keine Angebote reingekommen sind, die wirklich finanziell lohnend waren. Aber oder dass Canal Plus sagt, wir haben die erste und zweite Liga, wir haben dazu Formel 1 und die englische Premiership. Dann können wir jetzt, da ist einfach nicht mehr Platz für Live-Sport. Weiß ich nicht, aber ja, ist komisch.
Ja, auf jeden Fall schade und ja, fast eine vertane Chance, weil so eine Spannung, du hast fast das Gefühl, du bist hier beim World Cup.
Ja.
Nicht rugby-technisch, aber spannungstechnisch, denn jeder kann jeden schlagen. Und das ist, ich glaube, das, wenn man vom Produkt Sport ausgeht, das Wichtigste, dass man eben nicht weiß, wer am Ende gewinnt.
Ja. Und es ist wirklich, Blagnac gegen Nizza 2012 hätte vorher, glaube ich, auch niemand wirklich geraten. Das Jahr 29-7 gegen Tarbe gewinnt, hätte, glaube ich, auch in der Höhe niemand erwartet. Ich glaube, da haben alle auch mit einem sehr engen Spiel gerechnet. Und vor allem viele Teams, habe ich das Gefühl, fahren noch nicht wirklich auf höchster Stufe. Carcassonne und Narbonne gerade haben beide noch wirklich Luft nach oben. Nizza.
Also, sicherlich, gerade nochmal, um auf Carcassonne zu sprechen zu kommen, da habe ich ja Kontakte ins Team hinein, direkt von verschiedenen Quellen. Und so rund läuft es da ja auch noch nicht. Da gibt es ja auch noch viel Verbesserungsbedarf, was das Spielsystem angeht, wie man durchrotiert, etc., etc. Man ist immerhin schon Tabellenzweiter. Und wenn man jetzt auch noch die Auswärtsspiele irgendwie gewinnt, dann kann man sicherlich noch viel, viel mehr von Carcassonne erwarten, als man jetzt schon sieht.
Ja, und da ist wirklich noch so viel drin diese Saison. Also von daher, bevor wir gleich noch einen allerletzten Abstecher in die National 2 machen, ganz kurz nochmal der kurze Appell vorher. Schaut die National, geht auf YouTube, guckt sie euch an und kommt dann auf uns zurück und hört diesen Podcast noch viel begeisterter, weil die Liga euch mitgenommen hat. Aber es ist wirklich eine ernst gemeinte Empfehlung. Guckt euch das an. Das, das lohnt sich wirklich. Und wenn euch der französische Kommentar stört, dann schaltet halt den Ton aus. Ist dann auch okay. Hört ein Hörbuch dazu. National 2, nur kurz eigentlich der Einwand. Adlerwatch, Mathieu Ducos für Lannemezan auf der 12 gestartet. 16:32 am Ende die Niederlage in Biarritz, Châteauneuf-du-Pape. Und Michel Himmer hat für Niort nicht gespielt.
War ja mit den schwarzen Adlern Hongkong.
Oh, da weißt du mehr als ich. Das sind immer Dinge, die ich nicht verfolge. Aber hätte ich mal machen sollen. Ich habe nur gelesen, dass Erik Marx nicht, dass er nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen wird. Hat ja für Wann aber trotzdem nicht gespielt. Aber
ja, von dem muss ich mal Informationen einholen. Denn von dem lasse ich mir mal eine Sprachnachricht aufnehmen. Hier schöne 2 Minuten. Und dann lasse ich das mal am nächsten Mal abspielen. Das notiere ich
mir. Da freue ich mich drauf.
Was ist los bei Erik Marx?
Da freue ich mich in jedem Fall drauf. Es sind, die Informationen sind natürlich irgendwo, ja, bleibt auf der Strecke ja manchmal, wie in dem Fall auch. Ich hätte natürlich auf Instagram gucken können, aber das ist auch eine Sache, die ich nicht mitbekommen hatte. Irgendwie kam dann heute Morgen um 9.45 Uhr kam eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe, übrigens um 10 Uhr live kostenlos, deutsche Nationalmannschaft. Naja.
Ja, kurz zusammenfassend vom Bleu Blanc Rugby Außenreporter in Hongkong. Haben da einen Außenheadquarter, die haben auf jeden Fall gesagt, ich glaube, wenn sie jetzt eine Woche da spielen, 2 Testspiele gegen Hongkong. Und ich glaube, jetzt an Profispielern aus Frankreich ist keiner dabei, bis auf Himmer.
Ja.
Und erstes Spiel jetzt verloren. Ich glaube, sie haben noch eins. Und wünsche natürlich viel Erfolg.
Daumen sind gedrückt, auf Holz geklopft, auf den Holzkopf auch. Und dann wird das sicherlich zur Rugby Europe Championship, wird das dann sicherlich schön. Ich meine, wenn es dann hier tatsächlich mal in Dessau ist, dann, was heißt hier in Dessau? In Dessau, das ist nicht hier, aber es ist deutlich näher als Heidelberg. Kann man dann ja vielleicht tatsächlich...
Für alle Zuhörerinnen, Marc ist genauso wie ich Berliner. Ja.
von daher immer in die Provinz runterzufahren, das meine ich auch gar nicht böse in dem Fall, aber es ist natürlich schon eine Strecke nach Heidelberg. Die man nicht mal eben für ein Wochenende so schnell macht, wenn man nicht ohnehin in der Region ist. Von daher ist Dessau dann natürlich schon, das ist eine Stunde Fahrt von hier, das ist dann schon deutlich angenehmer. Von daher ist das dann vielleicht eine Sache, die wir fürs nächste Jahr anpeilen können. Ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle peilen wir die Folge für nächste Woche an. Und würde sagen, von an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich gefreut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und
dem schließe ich mich an.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, dann per Instagram oder wir haben auch eine Mailadresse, die lautet
info@bleublancrugby.de. Also wie gesprochen, wie geschrieben.
Könnt ihr alles dran hinsetzen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Dann wenn wir da im Folgenden noch genauer drauf eingehen.
Ja.
Sonst danke fürs Zuhören und
wir hören uns
gute Restwoche.
Gute Restwoche, bis dahin. Wir
hören uns dann nächste Woche.
Tschüss.
Macht's gut, ciao.